Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Backstage Uni Wuppertal, dem Podcast, der euch mitnimmt hinter die Kulissen der Bergischen Universität. Wir stellen euch die Menschen vor, die diese Uni ausmachen und laden euch ein, ihnen dabei zuzuhören, wie sie von ihrem Alltag hier erzählen. Mein Name ist Anne und ich begleite unsere Gäste durch die Gespräche. Heute bei mir ist der Sebastian.
Hallo.
Du bist sehr mutig. Du startest mit mir in dieses kleine Abenteuer-Podcast.
Sehr gerne, ich freue mich.
Das ist super. Ich stelle dich jetzt ein bisschen kurz vor. Allerdings nur mit ganz wirklich wenigen Eckdaten, weil eigentlich soll ja unser Gespräch um deine Vita gehen sozusagen. Ja. Deswegen kann ich jetzt hier nicht einfach alles runterlesen, was du mir so im Vorfeld hast zukommen lassen. Der Sebastian ist geboren am 24.12. eines wunderschönen Jahres, was wir hier nicht näher betiteln. In der wunderschönen Stadt Düsseldorf. Seine Lieblingsfächer in der Schule waren Englisch, Chemie und Sport. Und er studiert jetzt hier an der Uni Wuppertal Lehramt, Gymnasium und Gesamtschule mit den Fächern Philosophie und Chemie.
Ja.
Habe ich das soweit richtig?
Das ist alles korrekt.
Das ist alles korrekt. Wunderbar. Dann habe ich hier schon mal meine Daten korrekt und starte direkt eigentlich mit der wichtigsten Frage. Wie kacke ist es, an Weihnachten Geburtstag zu haben?
Also man muss dazu sagen, mein Bruder hat sich damals von meinen Eltern, die haben den irgendwann mal gefragt, was wünschst du dir vom Weihnachtsmann? Mhm. Und er war tatsächlich so naiv und hat gesagt, ja, einen kleinen Bruder.
Oh.
Und einige sagen ja, da also reagieren genauso. Mein Bruder bleibt bei der Aussage, das ist der größte Fehler, den er jemals begangen hat.
Warum ist es für deinen Bruder? Achso, weil du dann gekommen bist.
Weil ich da quasi, weil er immer den kleinen Bruder hatte. Also ich und er haben ein super Verhältnis miteinander. Wir telefonieren täglich wirklich, ist super Austausch, alles. Haben das auch total genossen, dass wir immer quasi einen Spielkameraden hatten, das. Um auf die Frage zurückzukommen, an Weihnachten, Geburtstag, ja, man hat halt nur einmal im Jahr Geburtstag. Mhm. Das ist so ein bisschen.
Und es ist nur einmal im Jahr Weihnachten.
Und es ist nur einmal im Jahr Weihnachten. Das heißt, man hat nur einmal im Jahr Geschenke. Das ist immer so diese erste Reaktion, die alle haben. Wir haben das bei uns immer recht einfach aufgeteilt. Wir haben halt gesagt, okay, morgens ist der Teil von meinem Geburtstag, dann geht das bis mittags, die Verwandten kommen vorbei, man feiert so ein bisschen meinen Geburtstag und dann nach dem Mittagessen Richtung abends geht das dann in Richtung Weihnachten über, dann kommt abends die Bescherung, auch wo mein Bruder dann Geschenke kriegt.
Okay.
Und dann haben wir das quasi immer geteilt.
Das heißt, du bekommst aber dann zweimal an diesem Tag Geschenke?
Außer es ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dann ist es eins. Das gab es auch schon häufiger, dass meine Eltern gesagt haben, ja, dann machen wir ein großes Geschenk.
Natürlich.
Aber ansonsten ist es meistens, ich kriege morgens dann Geschenke und dann abends nochmal für Weihnachten.
Das ist ja auch nice. Ich habe gedacht, die ganze Verwandtschaft kommt dann immer und sagt so, ja, du weißt schon, das ist für Weihnachten und
das
Geburtstag.
Das ist für beides. Wir müssen nur einmal Geld ausgeben.
Genau,
das ist okay.
Ganz genau. Also das war, da habe ich auch gedacht, oh, ein Christkind. Genau. Das heißt, du wurdest irgendwann eines schönen Jahres an Weihnachten in diese Welt gebracht und bist dann da so in Düsseldorf rumgelaufen und man wächst ja so auf. Und dann kam irgendwann der Moment, wo du zum ersten Mal gedacht hast oder wo dich vielleicht zum ersten Mal jemand gefragt hat, was möchtest du denn später mal werden, wenn du groß bist? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich sehe schon ein Lächeln, was das war. Also was hat der kleine Sebastian damals auf seinen ersten Wunsch, was er werden möchte, gesagt?
Also der kleine Sebastian, der hat natürlich wie so ziemlich jeder kleine Junge, wenn man gefragt wird, gesagt, willst Fußballer werden? Ich habe meine Jugend durch Fußball gespielt, ich habe 18 Jahre selber im Verein gespielt. Das heißt, die erste Reaktion als kleiner Junge war, du wirst Fußballer.
Mhm.
In dem Moment, wo man dann merkt, okay, eventuell wird das mit der Fußballerlaufbahn dann doch nichts, war meine erste Reaktion, okay, du möchtest Arzt werden. Liegt bei mir, kommt auch ein bisschen davon, meine Mutter arbeitet im ärztlichen Bereich, also die arbeitet als medizinische Fachangestellte.
Okay.
Und ich fand die Medizin halt immer sehr, sehr interessant, plus mein Naturell allgemein, und das auch habe ich viel von meinem Bruder ja auch bekommen, dass ich ein sehr hilfsbereiter Mensch bin und halt Menschen auch gerne helfen möchte.
Mhm.
Und da natürlich Arzt bietet sich natürlich an.
Mhm. Weißt du noch, wie alt du da warst, als du gesagt hast, oh, Arzt? Ja, vielleicht auch
wahrscheinlich so 12, 13.
Okay.
Ja.
Okay.
Und das hat sich ja noch recht lange tatsächlich gehalten, bis ich dann irgendwann mit der Schullaufbahn gemerkt habe, okay, das mit dem Schnitt wird nichts.
Ah, okay.
Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann man das ändern und wollte dann Physiotherapie studieren in Bochum. An der Hochschule für Gesundheit ist das, glaube ich. Die ist relativ neu.
Mhm.
Da wurde ich dann ja abgelehnt. Das war der erste Jahrgang, glaube ich, damals in der Hochschule für Gesundheit. Und dann habe ich aber gesagt, okay, vielleicht nicht direkt studieren nach der Schule ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, vielleicht war das ein Zeichen und habe dann ein Jahr lang nach der Schule auch wirklich einfach gearbeitet, habe meine Trainerlizenzen gemacht und hab mir im Endeffekt geguckt, dass ich erstmal im Leben ankomme.
Ja.
Aus der Schule raus.
Ja, sich selber so ein bisschen kennenlernen.
Richtig.
Seine Stärken und Schwächen außerhalb von, macht mal eine Gruppenarbeit in der Schule.
Zum Beispiel.
Was ja dann am Ende wenig mit dem, was so in Berufen gefordert wird. Also man kann so ein bisschen austesten, ob man ein Teamplayer ist, aber
ja,
das wusstest du vermutlich durch deinen Teamsport schon eh.
Ja.
Genau, das erklärt auch deine, da hätte ich dich nämlich sonst noch zu gefragt, deine beiden Punkte im Lebenslauf mit Erste-Hilfe-Kurs und Praxis,
ja,
in der Physiotherapie-Praxis, wo ich dann dachte, das ist aber auch ein interessanter Wechsel dann irgendwie, der Move nachher dann hin zum Lehramt.
Ja, das war damals quasi auch zum Einschreiben in das Studium, war es eine Voraussetzung, dass man diesen Kurs, also dieses Praktikum macht und halt einen Erste-Hilfe-Kurs hat.
Mhm.
Und ich habe das dann halt direkt nach der Schule quasi, weil ich wollte dieses Studium halt anfangen und habe dann direkt, nachdem ich die Abi-Klausuren durch hatte, gesagt, ich frage in Düsseldorf einfach mal alle Physiotherapiepraxen an.
Mhm.
Wie sieht das aus mit einem Praktikum? Mhm. Unbezahlt natürlich. Ja, und dann habe ich von 2, 3 eine Antwort bekommen. Habe mir dann eine davon ausgesucht und habe dann da, ich glaube 6 Wochen war das,
mhm,
bin ich dann die ganze Zeit mit den Behandlungen rein, habe mir das angeguckt, habe mir so ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert, wie der Ablauf funktioniert, wie so eine Praxis aufgebaut ist. Und das war eigentlich schon sehr, sehr interessant. Deshalb,
mhm,
also.
Mhm. Also würdest nicht sagen, das war irgendwie vertane Zeit oder sowas, sich da kennenzulernen, sich
auf keinen Fall
zu nehmen.
Also auf keinen Fall. Dadurch, dass ich die Sachen erstmal durch das Kennenlernen natürlich und da durch das Praktikum habe ich natürlich auch die Sachen mitgenommen, um jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen. Ich trainiere natürlich auch eine Fußballmannschaft nebenbei noch.
Mhm.
Da hast du natürlich auch, wenn du ein Praktikum in einer Physiotherapiepraxis hast und es tut sich mal einer von den Jungs weh, hilft das
ja
natürlich. Ne? Also
ja,
deshalb.
Das heißt aber so generell, dieser Gesundheitsbereich hätte dir so von deinen Interessen her auch gelegen.
Hundertprozentig,
hättest du
ja
dir vorstellen können. So. Aber dann hast du ja nach diesem Jahr oder während dieses Jahres, wo du dich kennengelernt hast, hast du dich ja irgendwann entschieden, dass es jetzt dann das Lehramt wird.
Hm.
Richtig?
Ja.
Ja. Kannst du noch ein bisschen erklären, wie das so dann vonstatten gegangen ist? Wo kam dir zum ersten Mal der Gedanke ans Lehramt und wie hast du dich dann orientiert? Welche Unis hast du in Betracht gezogen? Welche hast du rausgelassen? Wie war das dann so?
Der erste Mal Gedanke Richtung Lehramt kam tatsächlich während meiner Abi-Zeit, weil normalerweise gibt es ja Leute, die würden sagen, okay, ich gebe Nachhilfe, um mir ein bisschen Geld zu verdienen oder habe dadurch die ersten Erfahrungen mit so ein bisschen Unterrichten. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich für die Abi-Klausuren Freunden von mir halt geholfen habe zum Lernen und dann quasi so einen Lehrplan erstellt habe, um nochmal alles zu wiederholen.
Krass.
Und dann quasi, weil, also es war halt Chemie, war ja eins meiner Lieblingsfächer, hatte ich halt im Leistungskurs und ich hatte Freunde von mir, die das im Grundkurs hatten und ich sag jetzt mal denen, die Leistungspunkte gefehlt hätten, ansonsten eventuell mhm, das Abitur zu bestehen.
Mhm.
Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, ich habe die Zeit, das hilft mir sicher auch nochmal ein bisschen fürs Lernen, für die Abi-Klausur, wenn ich es Leuten nochmal beibringe.
Mhm.
Und habe dann von der Einführungsstufe bis zur Q2 einen kompletten Lehrplan quasi nacherstellt, was in der Chemie so passiert, wie man das quasi, wie ich das am besten im Crashkurs und mit denen nachbearbeiten könnte.
Oh.
Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, Lehrer ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee.
Mhm.
Es ist ganz schön, das so ein bisschen strukturiert zu haben, so die Entwicklung vor allem bei denen zu sehen. Das habe ich auch durch den Fußball natürlich gelernt, wenn sich die Jungs weiterentwickeln, auch im Charakterlichen natürlich.
Mhm.
Ja, und das war so der erste Gedanke, wo ich gedacht habe, ja, okay, Lehrer ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Das hat auch direkt dazu geführt, dass ich dann im Abi-Buch kamen dann immer so Berufsvorschläge
mhm,
und ich habe von 4, 5 Leuten sofort einbekommen, ja, super Lehrer.
Ja.
Wo ich mir gedacht habe, ja, ja, doch, ja.
Ja.
Aber habe ich jetzt im Vorhinein, da hätte ich nicht drüber nachgedacht.
Okay. Das heißt also auch das Feedback von außen
ja
war dann einfach dadurch, dass du dich so engagiert hattest, war so gut, dass du gesagt hast, ja, das ist vielleicht auch eine Idee.
Ja.
Was haben in dem Moment, was hat dein persönliches Umfeld dazu gesagt, so als du dann zum ersten Mal so um die Ecke gekommen bist mit der Idee, oh, das könnte vielleicht auch Lehramt?
Also meine Eltern sind da so komplett unterstützend. Die haben immer gesagt, mach, was dich glücklich macht.
Mhm.
Ganz einfach, auch während der Schulzeit. Die haben immer gesagt, also das ist diese Standardphrase, die jeder Eltern sagt. Du machst das für dich und nicht für uns. Das ist immer wieder so. Aber es stimmt ja im Endeffekt auch. Es ist mein Abitur. Es ging mir darum, dass ich das Abitur abschließe, dass ich eventuell noch eine Durchschnittsnote habe, um dann quasi halt, Arzt wurde es ja relativ schnell nicht,
mhm,
aber dann mich natürlich für die Lehramt einschreiben zu können. Und die waren sofort unterstützend, mein Bruder auch sofort. Der hat sich sofort gefreut. Der war auch der Erste, der mit mir hier in der Universität in Wuppertal war, sich die mit mir angeguckt hat, so ein bisschen geguckt hat, okay, wie sieht das hier aus mit dem Einschreiben, das,
mhm,
der war selber eingeschrieben an der Uni in Düsseldorf,
mhm,
und hat mir jetzt so ein bisschen geholfen,
mhm,
so bei dem. Also sofort unterstützend alles.
Okay, das heißt also auch dieser ganze Bewerbungsprozess und Einschreibeprozess, der ist ja nicht ganz trivial so, ne?
Richtig.
Auch hier schreibt man sich ja für den kombinatorischen Bachelor of Arts ein und entscheidet sich dann ja quasi erst im Studium dafür, dass man jetzt diese Lehramtsoption wahrnimmt. Ne? Und deswegen, das ist ja nicht ganz unfrickelig, dieser Einschreibeprozess. Das heißt, da hattest du aber jemanden aus deiner Familie, der dich an die Hand genommen hat.
Er hat mich an die Hand genommen. Es ist trotzdem erstmal im ersten Moment ein bisschen in die Hose gegangen.
Ups.
Weil ich habe das natürlich dann auch alles nachgeguckt und wie das am Ende dann heißt, mit dem, wie schon gesagt, mit dem kombinatorischen Bachelor und alles. Und mein erstes Anmeldeformular, was ich abgegeben habe, war tatsächlich für den Master. Wo ich dann in der School of Education stand, denen das in die Hand gedrückt habe und die gesagt haben, wo sind denn ihre Bachelor-Urkunde? Und da habe ich gesagt, aber ich wollte jetzt anfangen. Und
ich wollte ja Lehrer werden.
Richtig. Und dann ja, Bachelor-Urkunde brauchen wir. Und dann habe ich nicht. Ja, dann müssen sie sich in den Bachelor einschreiben. Ja. Und dann hat mein Bruder anscheinend nicht so genau das gelesen. Dann standen wir erstmal hier und haben uns auch gedacht, okay, und dann sind wir den nächsten Tag nochmal hier hingekommen und haben dann erst quasi alles richtig abgegeben.
Okay.
Aber hat alles noch im Rahmen, so oder so viel zu früh hier gewesen im Endeffekt. Aber also da gab es so einen kleinen steinigen Weg, aber es hat am Ende funktioniert.
Mhm, genau. Hattest du noch andere, hattest du dich noch woanders beworben an anderen Unis? Also hattest du gesagt, okay, ich mache Bewerbungen an mehreren Unis und guck dann, welche es wird? Oder warum ist es am Ende Wuppertal geworden?
Beworben habe ich mich bei zwei Universitäten. Das wäre einmal die Uni Duisburg und Essen und einmal jetzt die Bergische Universität in Wuppertal. Die anderen Alternativen wären, glaube ich, Münster, Aachen und Köln gewesen, wobei mir Münster und Aachen zu weit weg wären.
Mhm.
Und
du wolltest
Köln,
pendeln können.
Pendeln war für die ersten Jahre, bin ich gependelt, das war super auch. Also hat bis auf die Deutsche Bahn ab und zu gut funktioniert.
Ja.
Aber Köln wollte ich einfach nicht. Da habe ich mich in der Stadt nicht wohlgefühlt. Ist vielleicht als Düsseldorfer auch verständlich, aber da habe ich mich persönlich nicht gesehen. Und dann war es bei mir zwischen Uni Duisburg und Essen und der Uni in Wuppertal. Und ich habe mich gegen Duisburg und Essen entschieden, aus dem Grund, dass ich das mit den zwei Campusen ein bisschen suspekt fand, mit dem Hin- und Herpendeln. Dann hat man eventuell einen Kurs, ich sage jetzt mal von 10 bis 12 an dem einen Campus in Essen und muss dann um 1 schon wieder in Duisburg sein. Dann fährt man hin und her, hat den Zeitstress, alles.
Okay.
Das ist hier in der Uni besser geregelt.
Okay. Das heißt, du magst das, dass das hier sozusagen für deinen Studiengang eine Campus-Uni ist?
Komplett zentral.
Ja, alles klar. Super. Mhm. Auf dem Weg zum Lehramt hin, gab es noch irgendwas, was du auf deiner Liste stehen hattest und was du selber völlig ausgeschlossen? Also gab es irgendwas, wo Leute gesagt haben, ey, mach doch das und das, und wo du sofort gesagt hast, auf gar keinen Fall mache ich das? Also Dinge, die du sofort von dir aus ausgeschlossen hättest, dass die in deine Zukunft passen.
Ich habe auch recht viel, dadurch, dass ich natürlich auch Chemie mochte, haben mir auch einige gesagt, mach doch eine Ausbildung zum Chemikanten eventuell erstmal, guck doch mal, ob du das machst. Das hätte man im rein theoretisch auch machen können, weil man kann sich recht viel daraus anrechnen lassen für den Chemieteil. Habe ich mich aber gegen entschieden, weil ich recht schnell gemerkt habe, dass ich eigentlich gerne studieren wollte.
Mhm.
Weil ich das System sehr, sehr interessant fand, mit dem für sich selber zuständig sein. Man braucht natürlich auch ein bisschen Selbstdisziplin. Aber das fand ich angenehmer, als dann diesen Ablauf quasi für eine Ausbildung quasi.
Okay. Okay. Ja, und es hat ja auch alles geklappt.
Ja.
Du bist ja hier. Und du studierst jetzt Philosophie und Chemie. Warum nicht? Also deine Lieblingsfächer waren laut deines Lebenslaufs Englisch und Chemie. Warum ist es nicht Englisch und Chemie geworden?
Aus dem recht trivialen Grund, dass der Schnitt bei mir für Englisch nicht gereicht hat.
Okay.
Ich habe immer wieder überlegt, Englisch eventuell als drittes Fach mit einzustreuen, in einem Ergänzungsstudium quasi.
Ja.
Das ist auch noch nicht ausgeblieben, aber ich wollte mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, meine ersten beiden fertig zu machen. Und Philosophie war dann halt quasi das dritte Fach nach Sport, wo ich mich quasi für entschieden habe. Ich fand es sehr interessant in der Schulzeit damals. Bei uns war es damals in der Schule als Ersatz für katholische Religion oder evangelische Religion. Wobei man das ab der Oberstufe bzw. ab der Einführungsphase bei uns auch wechseln durfte, mit Erlaubnis der Eltern. Und das habe ich zur 10. Klasse, also zur Einführungsphase damals gemacht und fand das Fach einfach sehr, sehr interessant, weil es ist halt ein sehr diskussions-heavy Fach, sage ich jetzt einfach mal, wo man ja auch, also ich bin prinzipiell ein Mensch, der sagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt verschiedene Positionen und beide haben recht, beide haben nicht recht, das ist halt einfach so. Und ich finde auch, dass es tatsächlich in der Schulzeit so ein bisschen, abgesehen von der Philosophie, so ein bisschen gefehlt hat mit diesem Diskussionsverhalten auch. Und eventuell auch, natürlich, wenn es der Lehrplan erlaubt, würde ich das später auch in der Schule so gerne haben, dass man auch mal aktuelle Themen im Philosophieunterricht anschneiden kann. Wieso ist eventuell etwas gerade so? Wieso hat sich da was gerade entwickelt?
Ja.
Warum ist das vielleicht richtig oder warum ist das falsch? Wieso gibt es da zwei Positionen wieder, die aufeinandertreffen?
Ja.
Und dass man sowas mal ein bisschen behandelt, weil das hat mir so ein bisschen in der Schulzeit gefehlt.
Ja.
Weil Geschichte ist natürlich was ich mit der Geschichte, wie es schon sagt, beschäftigt, aber da ist halt das Aktuelle gerade nicht drin.
Ja.
Das fand ich eigentlich sehr interessant.
Mhm. Super. Das heißt, da hast du dir doch zwei Fächer dann ausgesucht, hinter denen du auch stehst und wo du auch denkst, dass du die später im Schulalltag gut vermitteln können wirst.
100%. Genau.
Jetzt hast du gerade, dann bleiben wir aber bei dem Thema. Du hast gerade gesagt, das hat dich in der Schule an diesem Fach so fasziniert. Jetzt studierst du das. Wie krass, also wie sieht dein Alltag hier aus? Was studiert man da? Und ist das krass anders, als du es dir vorgestellt hättest noch als Schüler? Und du sitzt jetzt im Studium und sagst, ja, aber jetzt im Studium sieht es schon anders aus, als man das so als Schüler in der Oberstufe gedacht hat, wie ein Studium aussehen würde.
Ja, also an sich, mein Alltag ist im Endeffekt recht simpel. Ich bin in der Vorlesungszeit, also wir sind ja gerade in der vorlesungsfreien Zeit, in der Zeit, wo die Vorlesungen stattfinden, bin ich meistens ab 8 Uhr an der Uni. Ob ich 8 Uhr Vorlesungen habe oder nicht, ist dann halt recht egal. Meistens sitze ich mich zur Not, wenn ich erst um 10 Uhr eine Vorlesung habe, halt in die Bib und lerne dann ein bisschen was oder bereite irgendwas für andere Fächer vor, andere Module vor. Aber das Studium ist, also es ist, wie schon gerade eben gesagt, es ist selbstständiger. Es ist nochmal ein bisschen aufgebaut, anders aufgebaut. Das heißt, man hat in Chemie nochmal die Unterteilung in die einzelnen Fachgruppen, zum Beispiel in die organische Chemie oder die anorganische Chemie. Oder in die physikalische Chemie, das ist dann nochmal was ganz Eigenes, die haben miteinander recht wenig zu tun. Das ist so das Ganze groß und ganz, also es gibt nicht nur quasi einen Kurs, wo man sich hinsetzt mit einem Lehrer und dann quasi sagt, hier hast du Chemiestudium, viel Spaß, sondern es gibt ganz, ganz viele Dozenten, die auch alle anders sind, die alle anders lehren, wo du ganz andere Sachen mitnimmst. Das ist so der Chemieteil, der Philosophieteil ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders, der ist anders aufgebaut, da gibt es auch Module, die sind meistens mit 3 Komponenten. Die Module sind meistens ich will nicht Genre sagen, aber quasi nach einer Fachrichtung auch wieder aufgeteilt. Das heißt, es gibt Religion zum Beispiel so ein bisschen, Religionstheorie, es gibt die Logik, gibt verschiedene davon. Und das Schöne bei der Philosophie ist tatsächlich, dass die auch nicht aufeinander aufbauen, also gar nicht, die Module. Das heißt, du hast am Anfang eines Kurses quasi immer, dass man sich einliest, man muss erstmal ein bisschen Texte lesen, man muss erstmal in dem Thema ein bisschen ankommen. Man diskutiert natürlich dann auch viel in den Seminaren miteinander, wieso ist das eventuell so, wie sieht die Sicht von anderen darauf aus. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, wie das aufgebaut ist.
Das heißt, so inhaltlich ist aber schon dann in der Philosophie auch diese Diskussionskultur Bestandteil deiner jetzigen Uni-Seminare.
Ja. Also es ist quasi nicht wie ein Chemie eine reine Vorlesung, dass quasi sich einer vorne hinstellt und das erzählt wird, sondern in der Philosophie ist es ganz, ganz anders. Da hat man meistens auch nur Seminare, keine Vorlesungen. Und dann ist es wirklich rein ein Austausch Student mit dem Lehrenden. Ob es jetzt ist, wenn man ein Buch liest, dass man sagt, okay, wir lesen bis zu einem bestimmten Kapitel und dann tauschen wir uns danach aus, was sind so die Grundgedanken, wo gab es vielleicht Probleme, die man nicht verstanden hat, wo kann aufgeklärt werden. Das ist viel in der Philosophie, ja.
Du hast gerade gesagt, in der Chemie hat man eine Vorlesung, da steht einer vorne und erzählt das alles. Habt ihr in der Chemie auch Praxis, also müsst ihr auch ins Labor?
Ja, es gibt, für die Module sind immer so aufgebaut, dass man eine Vorlesung hat, eine Übung und meistens noch ein Praktikum dazu. Das heißt zum Beispiel, in Anorganik hat man die Vorlesungen Anorganik 1 und 2, jeweils die Übung dazu, schreibt dann eine Doppelklausur da drin und hat dann noch einmal das Praktikum anorganische Stoffkunde, das ist dann im Labor. Das ist meistens, das gibt es 2 Möglichkeiten, also einmal hat man das im Semester begleitend, dann hat man 2 Termine in der Woche, wo man dann 3 Stunden im Labor steht, oder es gibt Blockpraktika, die sind dann 2 Wochen, wo man wirklich von 8 bis 17 Uhr im Labor steht und dann voll durcharbeitet.
Aber in der Zeit könntest du ja theoretisch gar nichts anderes studieren. Sind die dann in den, ich nenne es mal Semesterferien, auch wenn man es so nicht nennen darf.
Richtig.
Aber die sind dann in der Vorlesungsfreien
Zeit. In der vorlesungsfreien Zeit, ja.
Okay, und bist du überrascht? Also bist du positiv überrascht oder bist du negativ überrascht oder warst du überhaupt überrascht oder ist es genauso, wie du es dir vorgestellt hast oder
also, gewünscht hast? Überrascht war ich am Anfang sofort, weil ich bin zwar jemand, der sich dann hinsetzt und auch viel lernt und auch sich vorbereitet gerne und auch gerne alles im Blick hat, aber ich habe tatsächlich den Punkt gehabt, dass ich in meinem ersten Semester, schreibt man in Chemie eine Klausur, das ist eine Doppelklausur, die habe ich mit recht wenig Lernen damals, weil ich im Studentenleben angekommen bin, dann hat man nochmal Partys, dann macht man mal was mit Freunden.
Sowas.
Da habe ich dann mit recht wenig Lernen doch bestanden. und das hat mir beim zweiten Semester, sage ich jetzt einfach mal, nicht geholfen, dass ich beim ersten Semester mit wenig Lernen bestanden habe, weil das habe ich im zweiten Semester auch wieder probiert und bin gelinde gesagt dann doch auf die Nase gefallen.
Okay.
Und musste dann noch meine Klausur nochmal wieder schreiben und nochmal eine und ja.
Gut, aber ich meine, dann besteht man sie und dann,
dann ist wieder alles gut,
hat man seine Lektion sozusagen gelernt. Genau. Was für Bücher oder Texte liest man in eurem Studium? Also was kannst du da irgendwie ein bisschen was eingrenzen? Sind das alles, sind das eher Sachtexte? Klar, sind eher Sachtexte und keine fiktionalen Texte oder sowas. Also in Chemie schon mal gar nicht hoffentlich. Aber also was sind so, mit was für Texten muss man sich beschäftigen, wenn man Philo und ja jetzt vielleicht auch sogar Chemie studiert?
Also es sind zum größten Teil nur wissenschaftliche Texte. In der Philosophie ist es viel so, dass man halt Theorien sich anguckt, auch wissenschaftliche Theorien. Also zum Beispiel ein Buch, was bei mir recht lange hängen geblieben ist aus meinem ersten Semester in der Philosophie.
Schön.
Das nannte sich Struktur wissenschaftlicher Revolution. Ist erstmal ein Titel, das ist ein Brecher, da habe ich auch eine Hausarbeit drüber geschrieben, die liest da tatsächlich sehr, sehr gut. Aber das sind wissenschaftliche Texte, die gerade auch meistens schon was älter sind und dann wird dann da geschaut, zum Beispiel in dem Buch war es halt genau, wie es beschrieben wird eigentlich im Titel, war es dann, okay, so eine wissenschaftliche Revolution, es hat ja irgendwann damals damit angefangen, dass gedacht wurde, die Erde ist eine Scheibe.
Mhm.
Ganz, ganz blöd gesagt.
Damals auch.
Damals, ja. Und dann hat sich das ja irgendwann weiterentwickelt, dass gesagt wurde, okay, nein, das ist keine Scheibe, das ist eine Kugel. Oder dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist und nicht die Sonne.
Mhm.
Und es gab aber dann irgendwann Leute, die also da hingekommen sind und gesagt haben, okay, das ist ja nicht so. Und dann kam irgendwann der Gedanke auf. Und da wurde dann quasi, in diesem Buch wird quasi darüber geredet, wie das strukturiert wurde und wie es zu diesen Gedanken überhaupt kam.
Mhm.
Und dass eigentlich das damals eventuell gar nicht falsch war, was da gesagt wurde, mit der Erde, mit der Scheibe oder was auch immer. Man wusste es nur einfach nicht besser, wenn man nicht die Mittel dafür hatte.
Ja.
Und das ist so, das fand ich eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil es halt nochmal genau zeigt, früher ist nicht unbedingt falsch, es ist nur einfach, der Epoche nach wäre es richtig, aber jetzt wissen wir, es ist nicht richtig.
Weil wir mehr Beweismethoden, mehr Beweismaterial,
richtig.
Ich meine in der Chemie auch, wie lange hat man nach dem Äther gesucht,
richtig.
Irgendwie so, ne? Das ist dieses merkwürdige Element da und
ja.
Das gibt es einfach nicht so, ne? Ganz genau. Liest du privat noch oder hat dir das Studium, das Lesen so ein bisschen... Also es gibt Menschen, die sagen, ach, ich lese fürs Studium schon so viel, ich habe jetzt aufgehört, Privatsachen zu lesen.
Muss ich tatsächlich sagen, tue ich nicht. Also ich lese noch nebenbei, ich habe nicht aufgehört jetzt. Ich lese aber dann nicht so wissenschaftliche Texte. Also das ist rein für mich fürs Studium, ich versuche das auch ganz klar zu trennen. Dass ich dann sage, okay, wenn ich abends, ich sage jetzt mal, ich muss für Philosophie ein Buch lesen, dann lege ich mich nicht abends um 10 ins Bett und sage, oh, jetzt lese ich aber nochmal 5 Seiten.
Ja.
Sondern, dass ich das wirklich klar trennen kann, dass ich sage, okay, ich setze mich mittags dann hin und lese die Sachen, dann auch mit Notizen machen und mit Markieren eventuell. Und abends lege ich mich dann eventuell nochmal ins Bett und lese dann nochmal. Bei mir sind es zum größten Teil halt, weil ich, wie gesagt, ich trainiere eine Fußballmannschaft und das Konzept hat mich super fasziniert. Das heißt, ich lese auch sehr, sehr viele Bücher über Fußball, über wie sich die Taktik entwickelt hat und Biografien von Trainern teilweise. Und gleichzeitig lese ich aber auch Comics, also Mangas, lese ich auch sehr, sehr viel.
Okay.
Dann eher im Internet auf Englisch, aber ja.
Aber das Studium.
Das hat mir das nicht versaut.
Hat nicht bewirkt, dass du privat gesagt hast, nee, ich lese jetzt schon so viel, jetzt gibt es privat nichts mehr.
Ja.
Genau. Kannst du sagen, was bisher in deinem Studienverlauf dein Lieblingsfach oder Lieblingsseminar gewesen ist?
Also, wenn ich mich jetzt so festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich eins der Praktika in Chemie gewesen. Weil ich selber bin persönlich ein praktischer Mensch. Das heißt, ich habe auch das Gefühl häufig, die Praktika sind bei uns im Studium in der Prüfungsordnung. Ist es so, dass es normalerweise ist, man macht das Praktikum nach der Klausur?
Ja.
Was ich aber tatsächlich sagen muss und was auch einige Lehrende sagen, das macht eigentlich recht wenig Sinn. Weil ja, es ist natürlich gut als Vorbereitung, dass man schon mal so ein bisschen Ahnung hat, was da passiert. Aber gerade durch dieses Passieren sieht man in den Praktikern, okay, ich packe jetzt zum Beispiel 2 Elemente zusammen und es kommt am Ende das raus. Und das sieht man in einem Praktikum viel, viel besser, als zu sagen, ja, also ich schreibe das jetzt hier auf und dann kommt das da am Ende raus. Und das habe ich auswendig gelernt. Deshalb finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass man erst die Praktika macht und dann die Klausuren quasi schreibt, beziehungsweise dann die Leistung erbringt. Und wenn ich mich da entscheiden müsste, wäre das wahrscheinlich, was ich gerade eben schon genannt habe, die anorganische Stoffkunde. Weil das so das erste Praktikum war bei mir im Studium, wo sie uns wirklich ins Labor geschickt haben und gesagt haben, okay, ihr habt jetzt hier eine Aufgabe, wir haben dann Salz bekommen und mussten rausfinden, okay, was ist da drin. Und wir wurden einfach quasi von alleine gelassen, macht mal, tut mal. Ihr habt so ein bisschen die Vorgaben, wir haben halt so ein richtig dickes Buch gehabt. Da war dann quasi Nachweise drin, okay, wie weiß ich Eisen nach zum Beispiel. Ja, und dann hat man bekommen, okay, da kann das drin sein. Ja, viel Spaß.
Wie viel explodiert so am Tag in so einem Labor?
Da achten die Assistenten schon drauf, dass das nicht der Fall ist. Also es gab ein Element bei uns, es gab keine Explosionen, aber es gibt ein Element bei uns, das ist das Chlorat. Wenn das mit Wasser in Kontakt kommt, dann kann das zu Infektionen führen. Dementsprechend haben die Assistenten gemacht, in dem Fall, wo Chlorat vorkommen kann, machst du das mit uns.
Okay.
Also da wird schon drauf Acht genommen, okay. Ja. Also es ist auch nicht viel hochgegangen, dass man jetzt zum Beispiel, also das Bekannteste ist ja, dass ein Kumpel von mir hat einen Nickeltiegel genommen, den musste man dann halt quasi ein bisschen erwärmen. Bei ihm war das Erwärmen dann, okay, da ist ein Bunsenbrenner, wir stellen das einfach mal da rein. Der ist dann halt geschmolzen, der Nickeltiegel.
Ach.
Das ist auch nicht so schön, wenn das passiert. Dann darf man den so ein bisschen loskratzen, dann sieht er ein bisschen verbeult aus. Aber das passiert halt. Also es ist auch schon mal passiert, dass ich jetzt zum Beispiel, das ist das Blödeste, was mir passiert ist, dann hat man da eine Heizplatte, steht defekt drauf, ist aber eingesteckt. Dann denkt man sich, ja, ist die eigentlich heiß? Und der erste Gedanke wäre drüber halten, ne? Also gucken, ob es warm ist. Ja, aber weil defekt drauf stand, war mein erster Gedanke platsch.
Oh.
Aber das sind so Sachen, die passieren im Praktikum. Also okay. Wichtig ist dann den Assistenten Bescheid sagen, dass man weiß, okay, man macht ein Pflaster drüber oder man lässt da mal einfach drüber gucken, dass da nichts drin ist.
Und den Defektaufkleber entfernen.
Richtig, ja, genau. Weil es funktioniert ja anscheinend doch. Aber ja, das war so das Coolste, weil es halt gerade mir auch die Theoriechemie finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Aber die Praxis war dann halt das, was mich richtig abgeholt hat.
Ja, super. Genau, dann hätten wir die nächste Frage eigentlich schon. Was gefällt dir hier besonders? Also das sagst du ja, das kannst du sehr gut benennen. Hast du zum Beispiel KlassenkameradInnen von früher, die entweder auch Lehramt machen oder was Ähnliches machen oder die an einer anderen Uni studieren? Und kannst du sagen, was vielleicht hier in Wuppertal besonders ist, wenn du es vergleichst?
Ich überlege gerade, ich meine, ich habe einen oder zwei, die studieren aber nicht hier, die studieren in Düsseldorf. Und was mir zumindest aufgefallen ist, was ich auch von denen immer wieder gehört habe, ist, dass der Umgang teilweise, also nicht besser ist, aber es ist nochmal in der Uni Wuppertal, ist es nochmal die Kurse, gerade in der Chemie natürlich auch, sind ein bisschen kleiner. Das heißt, der Umgang mit den Professoren ist nochmal ein bisschen familiärer, ein bisschen näher.
Persönlicher.
Dass man auch sagen kann, mal nach einer Vorlesung, okay, ich gehe jetzt mal beim Prof vorbei, ich habe da was nicht verstanden, können Sie mir das bitte nochmal neu erklären? Und in Düsseldorf ist das dann sitzt man in einem Hörsaal, da sind 500 Leute drin und wenn dann jeder, der das nicht verstanden hat, nachher zum Prof gehen würde, dann wäre der bis Weihnachten wahrscheinlich noch nicht da raus.
Das heißt, diese reine Uni-Größe oder die Größe des Fachbereiches sozusagen ist hier
angenehmer.
Gut aufgehoben.
Ja, ich fühle mich familiärer, angenehmer, mehr quasi aufgenommen.
Ja. Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, man nennt es ja nicht mehr Semesterferien, man sagt ja vorlesungsfreie Zeit, denn durchaus sind da ja auch Prüfungen oder wie du gerade eben schon gesagt hast, Praktika.
Ja.
Wie häufig kommt das vor? Wie sehen denn deine Semesterferien sonst aus?
Also meine Semesterferien sind eigentlich damit immer gestreckt, also ich plane immer gerne im Vorhinein schon, dass ich weiß, wann ich meine Klausuren schreibe. Und mir dann ungefähr, wie auch schon damals, einen Lehrplan erstelle. Wann muss ich was lernen? Wie mache ich das am besten strukturiert? Und was ich da immer so ein bisschen in Betracht ziehe, ist der erste und der zweite Termin. Bei mir in den Studienfächern ist das so, dass ich in einem Semester zwei Termine im Endeffekt habe, an denen ich die Klausur schreiben darf.
Und das darfst du dir aussuchen oder du musst beim ersten teilnehmen, falls beim ersten was schief geht?
Ja, man darf es sich aussuchen, also man darf beide schreiben. Man kann auch nur den zweiten zum Beispiel schreiben.
Aber wenn man dann nicht besteht, hat man ein Problem, oder?
Dann muss man ein Semester oder zweifelsfall sogar ein Jahr warten.
Boah.
Das ist korrekt, ja.
Okay.
Und deshalb nehme ich direkt immer beide direkt in Anbetracht, die beiden Termine und sage dann, okay, ich habe die erste Deadline, wo meine ersten Termine vorbei sind. Guck dann, wie ist das gelaufen, welches Fach habe ich mich sicher gefühlt, wo kann ich sagen, okay, da habe ich wahrscheinlich bestanden, da habe ich wahrscheinlich nicht bestanden.
Mhm.
Und gehe dann ins zweite, in die zweite Phase quasi rein, dass ich dann nicht ausklinke und sage, boah, jetzt habe ich meine Klausuren durch, jetzt bin ich fertig, sondern sage dann, okay, ich bin mir bei den Klausuren nicht sicher, es kann sein, dass ich die nochmal schreiben muss. Das heißt, dann setze ich mich hin und lerne, vielleicht nicht im selben Pensum, aber lerne dann schon mal weiter und bleibe im Thema, damit ich nicht auf einmal von der ganz, ganz blöd von der Seite erwischt werde mit einer E-Mail. Hier sind die Klausurergebnisse, ja, sie haben nicht bestanden, ja, da ist der neue Termin. 4 Tage, viel Spaß.
Ich fange nochmal schnell Turbo-Lernen
an. Und das funktioniert, glaube ich, so nicht.
Du bist so motiviert. Kriegst du das mit, dass du da, stichst du da ein bisschen aus der Menge deiner KommilitonInnen heraus oder sind die meisten, die dich umgeben, ähnlich motiviert?
Also es gibt so und so. Es gibt natürlich auch Studierende, die dann sagen, ah ja, guck mal, da habe ich eine Klausur, gehen wir mal hin, gucken wir uns die mal an. Aber bei mir, also das hat sich bei mir damals, als ich mit Studium angefangen habe, da hat sich so eine Freundesgruppe von so 10-12 Leuten direkt zusammengeschlossen. Da sind wir auch direkt erste Woche zusammen in die Mensa, waren auf den Partys zusammen. Dann hat man bei den Partys, weil ich habe am Anfang meines Studiums ja noch nicht in Wuppertal gewohnt, habe ich dann bei einem Kollegen geschlafen, musste dann den nächsten Tag in die Uni, aber dann musste ich nicht aus Düsseldorf nochmal, nachdem ich um 3 erst nach Hause kam, wieder nach Wuppertal fahren. Also das hat sich recht schnell zusammengeschlossen, so eine 10er-Gruppe, 12er-Gruppe. Mittlerweile ist das so, dass wir in verschiedenen Semestern sind, also rein von der Weite des Studiums her. Das ist aber nicht unbedingt schlimm, aus dem einfachen Grund, dass wenn mal jemand schon einen Kurs gemacht hat, ist der immer bereit, um seine Dokumente weiterzugeben. Dann kann man mal fragen, ey, guck mal, du hast das Praktikum schon gemacht, da muss man Protokolle für schreiben. Hast du da eventuell so ein bisschen, kannst du mal da ein bisschen helfen?
Eine Vorlage.
So eine kleine Vorlage, eventuell mal zu gucken, okay, jetzt habe ich nicht komplett das Protokoll verhauen. Also das ist immer super. Ja. Und die sind ähnlich strukturiert wie ich. Also die sagen dann auch quasi, okay, auch während des Semesters schon nebenbei, okay, wir müssen halt die Sachen machen, weil im Endeffekt, es ist vorlesungsfreie Zeit, es ist viel durch die Prüfungen, es ist viel durch die Praktika. Also ich habe jetzt die letzten beiden vorlesungsfreien Zeiten auch mehr oder minder keinen Urlaub gehabt. Weil es halt wirklich für mich dann war, okay, du bist mit den Prüfungen durch, du hast eventuell noch eine Klausur im zweiten Teil geschrieben und dann hast du jetzt das Praktikum für 3 Wochen und dann hast du 1 bis 2 Wochen und dann fängt das neue Semester schon an.
So, an dieser Stelle hört der Podcast auf, nützlich für die Studierendengewinnung zu sein. aber das ist so.
Ja,
also das ist vom Studienverlauf her so vorgesehen, dass eben auch Zeit von den von der vorlesungsfreien Zeit dafür vorgesehen ist, Prüfungen abzulegen.
Das ist korrekt, ja.
Teile zu machen.
Es ist eventuell auch nochmal so ein besonderer Fall beim kombinatorischen Bachelor, wenn man natürlich 2 Fächer hat.
Mhm.
Das heißt, wenn man einen Einfach-Bachelor hat, ist das natürlich nochmal einfacher zu planen.
Ja.
Also ich sage jetzt mal, bei mir ist es zum Glück so, dass ich in der Philosophie viele Hausarbeiten schreibe.
Ja.
Das heißt, ich habe eine Deadline, ich habe keinen genauen Tag, wo ich meine Prüfungsleistung machen muss, sondern ich muss zum Ende des Semesters, das ist meistens ja der 30.09., und dann fängt das ja am 1.10. wieder an, dass ich dann Richtung Ende des, also bis zum 30.09. meine Hausarbeiten abgebe.
Ja.
Aber das ist meistens den Klausuren so ein bisschen nachgeschoben. Also erstmal gucken, dass ich die Klausuren habe und dann werden die restlichen Zeiten halt mit Praktika oder mit Hausarbeiten.
Ja, weil bei den Klausuren hast du ja nicht die Wahl. Du hast diesen fixen Termin, der muss.
Da muss man hin, deshalb.
Genau. Ja, genau. Okay. Das hört sich jetzt so ein bisschen furchtbar stressig an. Also wenn man das so erzählt bekommt, so denkt man erstmal so, oh ja, da ist ja gut Druck hinter. Aber du machst neben deinem Studium noch andere Dinge. Das heißt, da bleibt dir Zeit für.
Ja.
Ja? Du sagst also, du machst diese Fußballmannschaft, wo du jetzt gleich ein bisschen vielleicht drüber erzählen magst. Und ich kenne dich ja, oder beziehungsweise wir kennen uns eigentlich nicht, aber ich habe dich jetzt kennengelernt, weil du im Zentralen Prüfungsamt hier arbeitest an der Uni Wuppertal. Das heißt, du hast nebenbei auch noch einen Job.
Richtig.
So, ne? Wie lässt sich das mit einem Mehrfachstudiengang vereinbaren?
Wie ich das immer handhabe, ist recht einfach. Also ich würde es jetzt einfach nennen. Ich habe im Endeffekt, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ab 8 Uhr meistens in der Uni. Es hängt auch damit zusammen, dass ich halt direkt an der Uni wohne. Also ich wohne mittlerweile 5 Minuten fußläufig von der Uni weg. Das heißt, wenn ich mal morgens um 8 Uhr hier bin und ich bin eventuell nicht in der Bibliothek, gehe ich einfach mal 2-3 Stunden arbeiten. Das heißt, sowas läppert sich ja auch schon mal nach meinen Vorlesungen eventuell nochmal, dass man nachmittags nochmal ein bisschen arbeiten geht, sodass ich eigentlich meinen Tag da drin unterteilen kann, dass ich sage, okay, ich habe von 8 bis 18 Uhr, habe ich mehr so Uni-arbeitsmäßig, dass ich sage, okay, ich gehe in der Zeitraum, gehe ich arbeiten, mache was für die Uni, lerne und ab 18 Uhr mache ich dann einen Cut und versuche das dann rein zu trennen im Sinne von, dann ist hier meine Freizeitgestaltung.
Okay.
Das kann einerseits damit sein, dass ich sage, okay, ich gehe nach Hause, koche was, lese was, verbringe mit Freunden meine Freizeit oder ich setze mich in den Zug und fahre nach Düsseldorf, weil es steht wieder Fußballtraining an.
Wie oft steht Fußballtraining an die Woche?
Also die Jungs trainieren 3-mal die Woche. Ich versuche, dadurch, dass ich nicht der einzige Trainer bin, ist das ganz angenehm. Das heißt, ich muss nicht alle 3 Termine da sein.
Okay.
Und deshalb versuche ich montags und donnerstags immer da zu sein. Das ist um 19:30 bis 21 Uhr.
Ja.
So dass ich hier in Wuppertal meistens so gegen 17:45 los muss.
Ja, und dann bleibst du in Düsseldorf und fährst am nächsten Morgen von Düsseldorf aus zur Uni oder fährst du abends wieder auch zurück nach Wuppertal?
Ich fahre abends noch zurück nach Wuppertal. Das ist dann meistens so gekoppelt, dass der andere Trainer, der das mit mir macht, mich dann am Hauptbahnhof rauslässt in Düsseldorf, sodass ich dann gegen 9:30 den Zug nehmen kann und dann meistens so gegen 10:30 zu Hause bin in Wuppertal hier.
Das heißt, das sind schon lange Tage, aber dadurch, dass du dir dieses Hobby erhalten möchtest, machst du das einfach so, das nimmst du so in Kauf.
Ja, also die Jungs liegen mir unglaublich am Herzen. Ich trainiere die jetzt schon, seit die was kleiner sind, deshalb ist das so ein bisschen. Ich habe jetzt die ersten von mir gehabt, die jetzt hoch in die erste Seniorenmannschaft gegangen sind. Das sind tatsächlich recht gute, also das sind recht viele von uns. Das sind jetzt 10 Leute, die bei uns in der Seniorenmannschaft sind. Wir haben auch recht viel Erfolg gehabt letzte Saison mit unserer Mannschaft. Also wir haben die Quali für die Niederrheinliga gespielt. Also eine unter der Bundesliga quasi, dafür haben wir die Quali gespielt.
Cool.
Gegen so Mannschaften wie KFC Uerdingen, die man auch kennt.
Ja, ja.
Und das war schon, also das war im Verein schon so, da haben alle so ein bisschen hochgeguckt, okay, ja, doch, da wird gute Arbeit gemacht. Aber ja, das macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist auch ein unglaublich schöner Ausgleich. Ich habe ja selber früher Fußball gespielt, habe dann wegen mehreren Verletzungen aufgehört, weil dann hat man immer mal wieder was am Knöchel, dann tut das wieder weh, dann hat man nicht. Und ich würde halt auch gerade später, wenn ich mal älter bin, ne, auch mal ohne Beschwerden dann gerne mit meinen Kindern eventuell mal was machen wollen. Und da mache ich dann, sage ich dann lieber, okay, ich nehme mir eine Mannschaft, mache dann erst Trainer, gebe dann mein Wissen weiter, gucke, dass ich den Jungs so ein bisschen auch Ausgleich gebe, neben der Schulzeit natürlich, ist natürlich auch so eine super Sache. Und mache das dann halt als Trainer nebenbei, anstatt selber nochmal zu spielen.
Ja. Das hört sich super an, dass du dir da so einen Ausgleich schaffst, auch zu deiner Lernarbeit, weil das ist ja schon, also auch, ne, Lernen ist ja auch schon echt anstrengend.
Ja, ja.
Also das ist ja quasi dein Job. Du gehst zur Uni und lernst, ne? Die Fußballmannschaft, glaubst du, dass die dir irgendwie einen Vorteil bringt für den Job als Lehrer später?
Ja und nein. Also einerseits hilft es natürlich, weil ich jetzt schon in Kontakt bin mit den Kindern. Ich sehe die Jungs ja auch, wie ich schon gesagt habe, hab die schon, seit die ein bisschen kleinerer sind. Das heißt, ich sehe die natürlich auch wachsen, sehe, wie sich die Persönlichkeit von denen entwickelt. Sehe, wie die erwachsen werden mehr und mehr, versuche denen da auch zu helfen. Also wenn die Jungs irgendwas haben, können die immer zu mir kommen. Bin da immer eine Anlaufstelle, wenn die irgendwie auch persönliche Probleme haben, sei es Arbeit, sei es Freundin, sei es irgendwas zu Hause, können die immer zu mir kommen. Also da hilft das auf jeden Fall. Mhm. Ist natürlich so, dass die Jungs sich beim Fußball jetzt nicht unbedingt verhalten, wie sie sich in der Schule verhalten. Das ist ja normal. Also ich war ja selber in der Schule, ich weiß, dass Kinder ab und zu keine Lust auf Schule haben. Und beim Fußball ist es ja meistens so, dass man, wenn man da hinkommt, hat man halt schon Bock drauf.
Ja.
Das heißt, man ist natürlich auch lernwilliger, man möchte dann auch das machen, was der Trainer sagt. Man hört dann eventuell auch mal eher.
Ja, man muss nicht still sitzen.
Richtig, die können sich bewegen, die können sich auspowern, das hilft denen auch unglaublich. Aber auf jeden Fall hilft das schon, sich das nochmal pädagogisch vor allem anzuschauen.
Ja. Und auch so dieses, vielleicht auch so dieses Gefühl für jemanden, für einen jungen Menschen, der Ansprechpartner zu sein und das zu merken, das kann ich leisten, das liegt mir nah.
Das war tatsächlich auch eine der großen Sachen, warum ich Lehrer werden wollte auch. Neben dem, dass mir das halt auch gesagt wurde, dass ich das eigentlich ganz gut mache, war das auch eine der ersten Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte das bei mir in der Schule mit einem Lehrer, mit Herr K., nenne ich ihn jetzt einfach mal so ein bisschen abgekürzt, der war für mich und meine damalige Freundin eine unglaubliche Stütze. Also um da jetzt nicht zu viel, aber meine Freundin hatte damals familiäre Probleme und hatte halt niemanden außer mir, den sie sich so groß anvertrauen konnte. Und dann haben wir das mit dem Herrn K. halt gemacht. Und das war damals auch so, wo ich dann gesagt habe, wow, okay, der nimmt sich in seiner Freizeit im Endeffekt, weil das war aus der Schule raus, nimmt er sich quasi die Zeit und hilft uns dabei dann, hilft uns, gibt uns nochmal die Sicht von einem Erwachsenen eventuell, dass man damit drüber reden kann.
Ja.
Und ich würde super gerne das später, wenn ich Lehrer werde, auch machen können, dass ich quasi den Kindern dann auch so einen sicheren Hafen bieten kann, dass sie sagen, okay, wenn ihr irgendwas habt, wenn irgendwas ist. Im Endeffekt ist es ja die Aufgabe von einem Lehrer, nicht dafür, Schülern quasi noch mehr Sorgen zu machen, indem, sag ich jetzt mal, Unmengen an Hausaufgaben aufgeben oder die den Unterricht scheiße schwer machen, sondern halt zu sagen, okay, wir kriegen euch irgendwie durch die Schulzeit halt durch und wir lassen niemanden zurück, wir nehmen alle mit und wir schaffen das alle zusammen. Und das ist so auch so eine der Hauptmotivationen.
Super, ich freue mich. Ich, ich blicke positiv auf Deutschlands Lehrerschaft in der Zukunft. Da kann ich auch direkt einhaken, worauf freust du dich in der Zukunft am meisten? Also wenn du jetzt so mal deinen Ausblick machst in die Zukunft, wenn du als Lehrer mal arbeitest, weil ich gehe davon aus, dass du als Lehrer immer noch als Lehrer arbeiten möchtest.
Das ist korrekt.
Worauf freust du dich am meisten und gibt es irgendwas, wovor du ein bisschen Bammel hast oder wo du sagst, boah, das kann ich nicht richtig einschätzen, da weiß ich noch nicht so, was auf mich zukommt?
Also worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist halt auch das Ganze, also wie man ja vielleicht schon gemerkt hat, dass so mit Strukturieren, Planen liegt mir vielleicht eventuell auch, das mache ich auch ganz gerne. Das heißt, so einen Unterrichtsplan und eventuell auch so einen Lehrplan zu entwickeln, wäre eigentlich schon ganz schön, wäre ganz schön, das sehen, zu wie man das strukturiert. Ja, und auch wie gesagt, mit den Kindern arbeiten, schauen, wie die sich entwickeln. Am liebsten natürlich die Kinder dann auch von der 5. Klasse bis hoch zum Abi, dann zu sehen, wie die Schüler sich weiterentwickelt haben, auch persönlich. Weil bei mir war das damals halt auch so in der Schule, dass man so gemerkt hat, ab der 10., 11. Klasse, dass die Lehrer auch nochmal ganz, ganz anders mit den Schülern waren, weil man gemerkt hat, okay, die kommen aus der Pubertät raus. Man kann mit denen jetzt auch mal reden.
Mit denen reden, ja.
Ne, das ist so dieses, okay, ja, das sind nicht mehr Kinder, das sind jetzt junge Erwachsene.
Ja.
Und das bei den Kindern zu sehen, wie die sich dahin entwickeln, zu sehen, wie die das Abitur schaffen und dann halt ihre Wege gehen in Richtung Arbeitswelt, alles. Das ist eine Sache, wo ich mich unglaublich drauf freue. Wo ich mich halt nicht drauf freue, ist halt eventuell, das hört sich jetzt immer klischeehaft an, aber zu sagen, okay, man muss eventuell mal schlechte Noten geben, ist halt so eine Sache, wie schon gesagt, ich will eigentlich niemandem großartig das Leben nochmal schwerer machen, dadurch, dass ich jetzt als Lehrer da arbeite. Aber manchmal muss man halt eine schlechte Note geben, um halt ein Zeichen zu setzen und eventuell, wie ich das im zweiten Semester ja gemerkt habe, so ein Wachrütteln nach dem Motto, okay, so geht's nicht weiter.
Ja.
Da muss mehr kommen, da musst du noch was anderes machen, das muss sich verändern.
Ja, und auch vielleicht auch ein positives Signal an die Leute, die wirklich gut abgeschnitten haben, zu sagen und sagen so, wir werden oder
wir sind auf dem richtigen Weg,
deine Leistung zu schätzen.
Ja.
Genau, und wenn dann jemand sich verbessert, auch zu sagen, guck mal, es ist irgendwie ein bisschen messbar. So, ich weiß, das ganze Notensystem und so, es wird manchmal kritisch beäugt mit, sollte es das noch geben und sollte es das nicht geben und so. Aber ja, klar, im Endeffekt hat das auch ja pädagogische Wirkungen, eine Note zu vergeben.
Wir Lehrer geben ja keine schlechten Noten, nur weil wir Spaß daran haben. Das ist ja, also wir machen das ja, wie gesagt, um Zeichen zu setzen, im schlimmsten Fall.
Mhm. Genau. Würdest du dich heute nochmal so entscheiden? Also wenn du jetzt nochmal vor einer Entscheidung stündest, was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Würdest du nochmal sagen, komm, der Lehrer wird's?
Ich glaube ja. Also ich kann auch bei mir persönlich am Naturell liegen, dass ich halt, wie gesagt, ich bin jemand, der sehr gerne Menschen helfen möchte und der auch gerne Leuten dabei zusieht, wie sie sich persönlich entwickeln und eventuell denen dabei so ein bisschen eine kleine Stütze zu geben, weil das ist für mich in der Schule meistens viel, viel wichtiger, dass man halt sieht, okay, die entwickeln sich als Persönlichkeit weiter und die entwickeln sich als Menschen weiter, als zu sagen, ey, guck mal, der hat dauerhaft eine Eins in jedem Fach, aber ist menschlich eine absolute Vollkatastrophe.
Ja.
Ohne böse zu sein, ja. Aber es ist, ne, und das ist mir viel, viel lieber, wenn ich dann jemanden habe, der ist als Mensch ganz, ganz bodenständig, ist da schon entwickelt, als jemanden zu haben, okay, der ist kompletter Einserschüler, aber kriegt im Endeffekt nichts auf die Kette, ohne es böse zu meinen.
Aber dem könntest du ja vielleicht helfen.
Und genau das ist ja die Aufgabe, die man als Lehrer hat. Und das ist was, wo ich mich gerne annehmen würde. Die Aufgabe würde ich gerne annehmen und würde gerne helfen, dass sich die Person dann weiterentwickeln würde.
Oh, ich möchte nochmal zur Schule gehen. Sagst du Bescheid, wenn du fertig bist?
Mach ich.
Dann geh ich nochmal zur Schule. Dann schließen wir die ganze Sache. Das hört sich so positiv an. Ich möchte das jetzt auf dieser positiven Note gerne abschließen. Was rätst du allen, die eventuell auch dein Fach oder eben in deinem Fall eben auch Lehramt studieren möchten? Was rätst du diesen Menschen? Was sollte man mitbringen? Was findest du wichtig? Was kannst du Menschen als Orientierungshilfe, die gerade in dieser Phase stecken mit, ich weiß nicht, welche Uni, wie orientiere ich mich am besten? Was soll ich machen, um hier ein bisschen mehr Plan zu kriegen?
Also erstmal sollte man offen für alles sein. Man sollte quasi das annehmen, was einem im Studium beigebracht wird. Man sollte Interesse an den Fächern haben, weil das ist das Schlimmste, was man machen kann, dass man sagt, ich wähle jetzt einfach mal ein Fach, das war eigentlich ganz cool, aber eventuell habe ich gar kein Interesse dran, weil ich war gut in der Schule, aber ne, gibt es ja auch Fächer. Also man sollte mal Spaß daran haben. Ja, und ansonsten sollte man halt ein Mensch sein, der gerne mit Menschen interagiert. Das ist, ich glaube, das Schlimmste, was man haben kann, ist einen sehr introvertierten Lehrer, der dann nicht aus sich rauskommt und den Schülern dann im Endeffekt nur Aufgaben an den Kopf schmeißt.
Mhm. Ja, genau. Und so zum technischen Orientierungsvorgang, also so zu dieser Zeit, Übergang Schule an die Uni, kannst du sagen, so, boah, ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen oder ich hätte vielleicht mal dies und jenes noch abchecken sollen. Kannst du da was zu sagen?
Also jedenfalls sollte man sich vorher die Campus mal angucken.
Ja.
Also mal vorbeischauen bei der Uni, mal schauen, eventuell, wenn auch mal wer da ist, kann man auch mal in der Fachgruppe nachfragen. Die sind auch sind auch sehr offen und heißen alle willkommen, wenn die Fragen dazu haben. Also in der Chemie zum Beispiel oder in der Philosophie. Die freuen sich immer über neue Leute, wenn die zeigen, dass sie Interesse haben. Das heißt, einfach mal drauf nachfragen. Ansonsten, gut, die Internetseiten geben ja auch immer recht viel Auskunft. Da kann man sich recht gut informieren.
Mhm.
Ja.
Ja, genau. Also einfach sich ein gutes Umfeld schaffen.
Ein gutes Umfeld, alle Möglichkeiten mal anschauen, so wie ich auch mal eine andere Universität anschauen, nicht auf die eine nur fokussieren, sondern wirklich mal schauen, okay, wie ist das hier? Und dann, ja.
Mehrere Optionen vor sich liegen haben, informierte Entscheidungen treffen.
Und dann kann man sich immer noch entscheiden.
Genau.
Wollte ich gerade sagen.
Sebastian, Ich danke dir total für dieses Gespräch. Ich habe so viel Hoffnung und ich gehe so positiv hier raus, dass jemand da mit so viel Motivation sitzt und sich wirklich das Richtige für sich selbst ausgesucht hat. Und man merkt voll, wie du dahinter stehst. Ich danke dir auf jeden Fall für diesen super Start in die Serie.
Gerne.
Und wir hoffen natürlich, dass es euch da draußen gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt alle ein bisschen verrückt und passt gut aufeinander auf.
Tschüss.